Ich habe noch auf das zweite Lied gewartet, deshalb habe ich mich noch gar nicht vorbereitet gehabt. Wunderbar. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, euch geht's gut hier in Bremen. Mein Name ist Ajusong. Es war fast Ajusong, deshalb nennen mich zu 99% alle immer Adi. Das ist okay, ihr dürft mich auch Adi nennen. Bin verheiratet mit der Maris, wir haben einen Sohn, der heißt Matteo. Ja, das stimmt, ich bin gebürtiger Brasilianer, aber jetzt schon fast, das halbe Leben noch nicht, aber schon 18 Jahre in Deutschland. Und freue mich, heute Morgen hier in Bremen zu sein und euch das Wort Gottes weiterzugeben. Ajusong ist wirklich so ein typischer Name aus Brasilien. Und mein Vater, der liebte Boxen. Und es gab in den Ende der 70er und Anfang der 80er ein bekannter Boxer, der hieß Ajusong Magila. Und deshalb heiße ich Ajusong. Ajusong und meine Vorfahren waren Deutsche gewesen, ganz brasilianisch, ich heiße Fritz mit Nachnamen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht im Jahr 2010 geboren werde, weil ansonsten würde jetzt hier vorne Wladimir stehen, weil so heiße ich Ajusong. Ja, ihr Lieben, ich bin Pastor in Rüdinghausen und dort bin ich seit vielen Jahren auch schon Pastor und freue mich, dort Gott zu dienen. Wirklich in einem kleinen Dorf, einem kleinen Ort, der Rüdinghausen heißt. Schwenningdorf ist oft so in der Ekklesia rein bekannt, aber das sind 2000 Einwohner. Das ist sowas wie die Einwohner dieser Straße wahrscheinlich hier. Und genau. Aber Gott hat mich dorthin gestellt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber dieses Jahr, plötzlich war Advent, plötzlich ist Weihnachten und heute feiern wir schon unseren dritten Advent. Und jeder von uns erlebt diese Zeit sehr unterschiedlich. Für den einen oder anderen ist es so wirklich herausfordernd. Andere erleben wieder, sind total allein zu Hause. Und deshalb ist es so, wir erleben es, wenn aufgrund unserer unterschiedlichen Lebenssituation diese Zeit ganz, ganz anders. Der eine so und der andere so. Ich als Brasilianer, an diesem Wetter, an diese dunkle Zeit, muss ich ehrlich zugeben, habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Auch wenn ich jetzt schon fast mein halbes Leben hier bin, habe ich mich nicht dran gewöhnt. Aber was doch das Schöne so in dieser Zeit ist, ich finde so Lichter und so weiter, das erfreut das Ambiente, so ein bisschen zumindest. Der Tag in Brasilien ist viel, viel länger, gerade in dieser Zeit. Es ist 4 Uhr Nachmittag, ist es schon dunkel und da ist es eigentlich dann erst so 9 oder 10 Uhr in dieser Zeit im Dezember, ist Sommerzeit. Meine Eltern haben gerade fast 40 Grad und das ist ganz anders als bei uns jetzt. Aber wenn die Bibel über Licht und Dunkelheit spricht, dann spricht sie nicht von Tag und Nacht meistens, sondern wenn Jesus da so als sagt, ich bin das Licht der Welt, dann hat es immer, ist Licht ein Bild dafür für Ordnung, für Klarheit und auch für Orientierung. Und wenn die Bibel über Finsternis spricht, dann ist es genau das Gegenteil gemeint. Dann verbindet man die Finsternis mit Orientierungslosigkeit, mit Werteverlust, Lieblosigkeit und so weiter. Und ich danke dir, lieber Andreas, dass du mit dem Bibeltext gestartet bist, den ich auch weitergeben wollte. Und ich finde es so stark, dieser Bibeltext aus Jesaja 9, Kapitel 9, die Verse 1 und 5. Das Volk, das in Finsternis wandelte, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes der Totenschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und dann Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Wow. Hey, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Der Gott, an dem wir glauben, er wird Mensch. Und wenn wir jetzt Weihnachten feiern oder den dritten Advent, dann ist genau das, dass er kommt. Und bei Gott, ich möchte dir das mal so sagen, bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle und er will mit guten Rat in deine Situation kommen heute Morgen. Er will sich zeigen als der starke Gott, er will sich offenbaren als der ewige Vater und er will in dein Leben hineinkommen als der Friedefürst. Ich weiß, das größte Problem ist ja nicht meistens die andere, sondern das größte Problem sind meistens wir selbst. Wir kennen diese Botschaft, auch Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Wir wissen, dass er das alles ist, aber sind wir immer wieder fähig, auch diese Botschaft aufzunehmen und empfangen, dass er unser Ratgeber ist, dass er auch dein Friedefürst sein will. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute Morgen, wenn ich diese Bühne so betrachte, dann ist Bühne immer so auch ein Bild für mein Leben. Ich wünsche mir so sehr, für mich und aber auch für dich, dass heute Morgen die Bühne deines Lebens, dass du einfach mal sagst, hey, ich will aufräumen, da wo ich ins Zentrum stehe, da wo mein Beruf ins Zentrum steht, wo mein Geld ins Zentrum steht, wo meine Zeit ins Zentrum steht, ich möchte dich ermutigen, heute Morgen die Bühne deines Lebens frei zu machen für die größte und für die beste Botschaft dieser Welt, die heißt Jesus. Amen. Hey, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Hey, der Jesus Christus ist gekommen und möchte es euch heute Morgen sagen, der König kommt. Und so heißt meine Predigt heute Morgen, der König kommt. Jetzt mal so unter uns. Die Straße hier vorne heißt Johannesstraße oder irgendwie so, ne? Stellt euch vor, es würde heute Morgen hier ein König vorbeikommen. Hier wäre echt was los, wenn man es wüsste. Wenn man es nicht weiß, dann wäre es genauso wie jetzt. Aber wenn man weiß, wenn er angekündigt wird, dann wäre so richtig was los. Jetzt versucht euch mal als Menschen, die in einer großen Stadt leben, so ein bisschen kleiner zu denken und denkt mal unseren kleinen Dorf da in Schwenningdorf, wo ich heute Pastor bin, 2000 Einwohner, was da los wäre, wenn da ein König kommen würde. Oder wenn eine Prominenz der heutigen Zeit da einfach mal vorbeischauen würde. Ich weiß es noch ganz genau. Wir haben eine Fußballmannschaft, die heißt SV Rödinghausen. Und 2012 war eine Mannschaft aus Spanien bei uns, FC Valencia. Und ich kann euch sagen, was da los war. Da war das ganze Sicherheitskonzept und was in diesem kleinen Dorf. Plötzlich waren so viel mehr Polizisten da als Einwohner, gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Auf jeden Fall, man hat unglaublich auf das Sicherheitskonzept geachtet. Jetzt stellt euch vor, in Schwenningdorf, 2000 Einwohner, würde das G8-Gipfel stattfinden. Wow! Und jetzt, ihr wart jetzt sehr fantasiereich, ihr habt euch das alle vorgestellt. Und jetzt möchte ich euch sagen, all das wäre kein Vergleich mit dem, was Gott tut. Gott wird Mensch. Gott, der König des Universums. Gott, der Schöpfer des Universums. Er wird Mensch und er kommt in unsere Lebenssituation, er macht sich auf. Gott entscheidet sich, Mensch zu werden. Und der ganze Weltlauf wird auf den Kopf gestellt. Das ist nämlich Weihnachten. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und der Grund, warum wir heute Morgen Gottesdienst feiern, ist nämlich Jesus. Amen. Wir wollen Jesus groß machen. Das ist der Grund, warum wir als Kirche existieren. Weil es seine Gemeinde ist. Du und ich, wir sind seine Gemeinde. Und er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er baut sie auch immer noch. Und auch heute noch ist Zeit, wo er kommt und der König kommt. So heißt meine Predigt. In der Antike oder in der Zeit Jesus war es so üblich gewesen, wenn ein König irgendwo angekommen ist, gab es sowas wie ein Herold. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So jemand, der vorangegangen ist, um anzukündigen, es kommt der König. Das heißt, wenn dieser Herold in so einen Ort hineinmarschiert ist mit seinem Pferd, dann wusste man ganz genau aufgrund des langen Mantels und den Wappen, den er trug, dass dieser Herold, dieser Ankündiger, gehört zu König XY. Und genauso gab es in der Zeit von Jesu jemand, der den König angekündigt hat. Und wie hieß er? Johannes der Täufer. Es war der Herold gewesen, der den König angekündigt hat. Und dieser Herold in der damaligen Zeit war jemand, der sich aufgemacht hat und in den kleinen Dörfern hineinmarschiert ist und gesagt hat, hey, an jede Tür, der König kommt. Der König kommt. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie es in so einem kleinen Dorf ist. Auch dann spricht man ganz schnell, hey, der König kommt. Das spricht sich schnell herum. Und genau diese Aufgabe, mit diesem Hintergrund, der König kommt, möchte ich euch folgenden Bibeltext vorlesen. Ich hoffe, genau. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt. Ein Nachfahren von David, Gabriel, erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird auf den Thron seines Vaters Davids setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Und Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im 6. Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinen Willen. Möge alles, was du sagst, du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen, darauf verließ der Engel sie. Danke, Jesus, für dieses Wort und ich bitte, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Mein erster Punkt von 3 Punkten heißt, der König kommt, die Gnade in Person. Es ist ja unglaublich, dass ausgerechnet in Nazareth Jesus auf der Welt kommt. Es ist unglaublich, dass gerade Nazareth, der Ort, wo doch nicht Gutes kommen soll, dass genau diese Provinz, und man sagt, diese Provinz hatte wahrscheinlich 400 bis 500 Einwohner. Und es ist unglaublich, dass gerade eine Teenagerin, 14, die war nicht für die Bild-Zeitung, sie war nicht bekannt, sie war nicht diejenige, die man vielleicht im Dorf kannte. Und genau zu Maria, wahrscheinlich um die 14, sagt man, kommt der Bote und spricht zu ihr, richtet eine Botschaft aus. Ein halbes Jahr zuvor, und einfach mal so zu verstehen, ein halbes Jahr zuvor, beschreibt uns der Bibeltext, kam auch ein Bote des Herrn und kam zu einer älteren Dame. Diese ältere Dame hieß Elisabeth. Beide hatten eine Botschaft, dass sie ein Kind bekommen würden. Eine 14-Jährige. Und auf die andere Seite eine ältere Dame, die eigentlich nicht mehr fähig war, aus dem Natürlichen heraus ein Kind zu bekommen. Und Gott spricht und sagt, hey, ich habe einen Plan, ich habe etwas vor mit dir, ich komme und er spricht hinein in die Situation. Und beide, und das finde ich das Geniale, die ältere Dame sowie auch die jüngere, beide sind schwanger und beide, die eine hat den Herold, der den Weg vorbereiten soll und der Messias, der König, das ist die Botschaft, die Maria empfängt, du wirst in dir tragen, den König der Könige. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das gemacht hat, dass diese Botschaft gemacht hat. Gerade mit dieses Mädchen, die wahrscheinlich gar nicht so bekannt war in diesem kleinen Ort, aber Gott kannte sie. Gott hat auf sie geschaut. Auch Josef, der Verlobte, war nicht so bekannt. Es wird ganz wenig von Josef berichtet. Es wird berichtet, er war Handwerker und nebenbei, er hatte einen edlen Charakter. Einfache Leute, Menschen, ich nenne das jetzt mal so, wie du und ich, mit denen Gott Geschichte schreibt, mit denen Gott sagt, ich habe etwas vor mit dir. Allerdings wissen wir, dass beide, sei es Josef und auch Maria, sie haben sich an dem Wort Gottes gehalten. Und ich finde es so genial, dass Gott genau den beiden sich vorstellt. Das ist eine Grund, wichtige Einstellung. Sie hielten sich hier an dem Wort Gottes. Sie hielten sich an dem, was das Wort Gottes auch lehrte. Jetzt stellt euch diese Situation vor und dann kommt der Engel und sagt, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Das war eine klare Ansage. Aber Schwangerschaft für eine 14-Jährige, diese Nachricht hat mit sich ein riesen Risiko gebracht. Stellt euch vor, wie sie diese Nachricht ihren Eltern sagen sollte. Wie sie diese Nachricht ihren Verlobten sagen wollten. Sie haben sich am Wort Gottes gehalten. Sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Der Verlobte wusste ganz genau, das kann nicht mein Kind sein. Und dann die Reaktion des Dorfes. 400 bis 500 Leute, alle wüssten Bescheid, Maria. Es war ein Riesenrisiko, was sie eingeht. Und trotzdem sagt sie Ja zum Plan Gottes. Ich finde das genial. Sie sagt Ja zu dem, was Gott ihr angekündigt hat. Sie sagt Ja zu dem und sie vertraut, dass Gott trotz der Herausforderung, die vor ihr steht, ihr durchtragen wird. Und dann sagt Gott, oder der Engel spricht Gott durch den Engel und sagt, du hast Gnade bei Gott gefunden. Hey, und das möchte ich dir auch heute Morgen sagen. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Jesus ist die Gnade in Person. Und er traut uns oft viel, viel mehr zu, als wir denken. Und er kommt in diese kleine Provinz, Er kommt und offenbart sich dieses kleine oder dieses junge Mädchen, diese Teenagerin und sagt, ich habe einen Plan mit dir. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht auch für mich und für dich. Ich möchte dir sagen heute Morgen, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich schließe mich gern an den Worten von Paulus an, der einmal gesagt hat, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Geht es dir auch so? Ja, ach Mann. Glaubt ihr, ich hätte es verdient, hier vorne jetzt euch zu erzählen? Für euch heute zu predigen? Wisst ihr, wir alle, lasst uns doch mal ehrlich sein. Haben wir diese Gnade verdient? Natürlich nicht. Aber Gott kommt und sagt auch zu dir heute Morgen, ich habe einen Plan. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Wenn Gott uns doch nicht gesucht hätten, wir hätten uns doch wahrscheinlich, wenn uns die Augen nicht geöffnet hat, das ist ein Wunder. Natürlich musste ich dann auch sagen, hier bin ich und ich bin bereit und ich will den Weg mit dir gehen. Aber gleichzeitig können wir es doch gar nicht, diese Spannung lösen. Es ist Gnade, die mir widerfahren ist. Und das wusste auch dieser große Theologe Paulus, dieser große Mann Gottes. Ich bin, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nur durch Gottes Gnade. Nur durch Gottes Gnade sitzen wir hier. Nur durch Gottes Gnade darf ich das Wort Gottes verkündigen. Ich bin durch Gottes Gnade, was ich bin. Warum ist das so? Weil die Gnade in Person, Jesus Christus, der Schöpfer des Universums, Gott selbst macht sich auf den Weg zu uns, wird Mensch und offenbart sich und er ebnet den Weg. Er stirbt am Kreuz, er steht auf, er ist wieder zum Vater gegangen und weil er lebt, darfst auch du leben. Amen. Hey, das ist Gnade. Ja, durch Gnade bin ich, was ich bin. Und diese Gnade kommt an, und jetzt dieses Bild finde ich gigantisch. Der König persönlich, er kommt und er klopft an unsere Herzenstür. Eigentlich, wenn man so das sich vorstellt, müssten wir zu dem König laufen. Nein, er kommt, er klopft heute Morgen an deine Herzenstür hochpersönlich und sagt, ich habe einen Plan für dich. Die Gnade Gottes hat dich erreicht. Mein zweiter Punkt heißt, der König kommt ganz klein. Sein Name ist seine Mission. Es ist doch ungewöhnlich. Erstmal kommt der große König durch Maria. Er kommt in eine kleine Provinz und dann noch kommt er ganz entgegen zu den Erwartungen der Juden. Die Juden haben erwartet, dass er als Feldherr, als großer Herrscher kommt und das römische Reich, die Cäsaren, einfach mal entgegentritt und sagt,
jetzt kommt der Herrscher und ich bin der König der Könige. Und sie denken, er kommt in Macht, in Pracht und er kommt mit seinen Soldaten hereinmarschiert und gewinnt den Kampf. Davon sehen wir nichts. Er wird klein, er wird verwundbar, er kommt hilflos, er kommt arm, er wird ein Baby. Gott wird ein Baby. Und dabei schlüpft er nicht irgendwie in einen menschlichen Körper, wie oft Menschen es meinen, dass es so sei. Nein, er schlüpft auch nicht in eine menschliche Rolle hinein. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass er 100% Mensch ist, aber gleichzeitig auch 100% Gott ist. Er wurde klein, aber gleichzeitig ist er der Mächtigste. Er kam als König und gleichzeitig wäscht er die Füße seiner Jünger. Hey, wie genial ist das denn? Der König kommt und offenbart sich und der König kommt, klopft an deine Tür und der König kommt und er dient dich. Ich finde es genial. Er wird klein, er wird Mensch, er offenbart sich uns Menschen. Und sein Name ist seine Mission. Jesus auf Deutsch heißt Helfer oder Retter. Und er will auch dein Helfer sein. Und er will auch dein Retter sein. Sein Name ist seine Mission. Der König, der sich bedienen lässt. Der König, der eigentlich alles für sich machen lässt. Er kommt und er tut alles für dich. Genial. Und er kommt in deine Lebenssituation. Und Paulus hat es einmal so beschrieben: Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alles andere Name. Von diesem Namen soll sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Was für ein grandioser Plan. Gott kommt hinein in unsere Situation, der König hochpersönlich. Mein dritter und letzter Punkt: Der König kommt, wohin er darf. Das ist auch sehr entscheidend und sehr wichtig, dass wir das verstehen. Für Maria steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wenn sie sich für den Plan, den Messias auszutragen, zur Verfügung stellt, dann muss sie rechnen, dass die Menschen um sie herum sie ablehnen. Sie muss mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben. Sie muss damit rechnen, dass der Verlobte Josef sie verstoßen würde und würde sagen: Maria, wir haben nicht miteinander geschlafen, du kannst kein Kind gebären. Und das größte Risiko war sogar, dass sie als Ehebrecherin hätte dargestellt werden können. Man hätte sagen können: hey, und das würde bedeuten in damaliger Zeit sogar die Todesstrafe. Es ist unvorstellbar, was der Engel hier vor Maria verlangt. Und wahrscheinlich ist sie auch ein bisschen überfordert, oder? Ich kann mir das gut vorstellen. Und trotzdem, was sagt sie? Was haben wir gelesen? Ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinen Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Mit meinen Worten: Wenn der König schon hochpersönlich an mein Herz klopft, wer bin ich, um zu sagen, ich will das nicht tun? Das hat Maria hier gesagt. Der Luther übersetzt es: Ich bin die Magd des Herrn. Ich will eine Dienerin des Herrn sein. Sie stellt sich zur Verfügung. Und ich darf mich heute zur Verfügung stellen und ich darf heute ein Herold sein in diesem Sinne. Ich darf Jesus euch weitergeben. Ja, der König kommt. Er kommt auch bald wieder. Ich weiß nicht, welche Stunde, ich weiß nicht, welchen Tag. Aber ich weiß, dass er bald kommt. Und dieser König, der sehnt sich so sehr, dass er der Mittelpunkt ist, dass du aus dem Zentrum der Bühne gehst und sagst, nee, dieser Platz gehört dem König. Ich gehöre eigentlich hierhin. Und diesen Kyrios. Und in unserer Zeit finde ich, dass wir ganz oft so Jesus als jemand, ja, er ist auch unser Freund. Er sagt, er stellt sich auch vor, ich will dein Freund sein. Aber wisst ihr, was wir oft vergessen? Das Wort Kyrios ist jemand, der nicht auf Augenhöhe ist, sondern es ist jemand, den ich anbete. Er ist mein Herr und mein Herr bete ich an. Und ich wünsche mir so sehr, und das hoffe ich, dass diese Weihnachtszeit dazu dient, dass da, wo ich wieder im Zentrum bin, dass das der Platz ist für den König aller Könige. Und in der Offenbarung steht, dass er auf dem Thron sitzt. Immer wieder, wenn ihr mal die Offenbarung liest, dann steht immer wieder, er sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron. Und wisst ihr, auch wenn diese Zeit, die so unsicher ist, wo wir nicht wissen, was heute Nachmittag entschieden wird, wir wissen nicht, was uns die nächste Zeit begegnet, aber eins dürfen wir wissen, der König, er sitzt auf dem Thron. Amen. Gott sitzt auf dem Thron und es geht nichts am Thron vorbei. Er kennt alles, er weiß alles und er kennt deine Situation und er sitzt auf dem Thron. Und das ist doch die beste Message dieser Welt. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass du, wenn heute von diesem Raum herausgehst, dass auch du weißt, ja, auch ich darf ein Herold sein, der die gute Botschaft ankündigt und sagt, ja, der König kommt. Und das ist doch die Message dieser Zeit, der König kommt. Und der König kommt. Und ich möchte dir zum Schluss kommen und möchte dir sagen, der König kommt und er klopft, klopft, klopft hochpersönlich heute an deine Herzenstür. Wow. Ja, das passt auch wieder nicht so zu unserer Zeit. Persönlich vor Herzenstür, so, wir dürfen nicht Kontakte haben, aber diese Corona-Regeln gelten nicht für Gott, okay? Er kommt und er steht vor deiner Herzenstür und er will einkehren und Offenbarung 3,20 steht sogar, er will einkehren und er will eine Gemeinschaft mit dir haben und er will sogar mit dir essen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und wenn du vielleicht auch einsam gerade in dieser Zeit bist und dich diese Zeit wirklich herausfordert, benutze diese Zeit, um noch näher zu Jesus zu kommen. Wenn du sagst, ich habe meine Liste für Gebete ist sehr klein, dann kannst du gerne auch für mich beten. Ich würde dafür sehr dankbar sein. Ich glaube, als Kinder Gottes, und wir brauchen Menschen, die beten, gerade in dieser Zeit, Menschen, die einfach sagen, ja, ich weiß es, der König sitzt auf dem Thron, Gott sitzt auf dem Thron und er hat, auch wenn wir gerade nicht alles verstehen und nicht alles einsortieren können, aber eins weiß ich, er sitzt auf dem Thron. Amen. Er sitzt da und er regiert und er will auch der Herr deines Lebens sein. So Entscheidungen sind sehr wichtig. Und ich weiß nicht, spielt die Band gleich noch oder dann könnt ihr schon gerne kommen. Diese Entscheidung, die Maria getroffen hat hier, war eine Entscheidung, die eine Auswirkung hatte auf ihr ganzes Leben. Und zwar hat sie gesagt Ja für den Plan Gottes. Sie hat Ja gesagt, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Sie hat aber nicht gewusst, was alles auf sie zukommt. Ist auch gut so. Aber sie wusste, dass Gott sie durchtragen würde. Stellt euch mal die 33 Jahre vor von Maria. Sie wird schwanger. Die erste Herausforderung, sie muss die Nachricht ihren Eltern sagen. Sie muss die Nachricht ihren Josef sagen. Dann die zweite Herausforderung, dann gibt es die Zählung und sie machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Sie geht als schwangere Frau, muss sie mit Josef diesen weiten Weg gehen. Dann kommt die Zeit der Entbindung. Sie entbindet in einen Viehstall. Dann ist das Kind geboren. Was passiert dann? Dann geht sie, muss Josef, sie und Jesus und das Baby, sie müssen fliehen im Ausland. Sie machen sich in der Fremde, sie sind eine lange Zeit in der Fremde. Und dann ist es auch Maria, die merkt, wie Jesus 3 Jahre lang von seinem eigenen Volk abgelehnt wird. Und es ist auch Maria, die hier steht vor dem Kreuz und zuschaut, wie ihr Sohn stirbt. Aber all das mit der Kraft Gottes hat sie nur durchtragen können, weil sie auch hier, wo sie die Entscheidung getroffen hat, gewusst hat, ja, ich treffe die Entscheidung und ich bereue auch die Entscheidung nicht, aber ich weiß, Gott trägt mich durch. Amen. Deine Entscheidung heute haben eine Auswirkung auf dein Morgen, ist so. Jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Und wenn Jesus hochpersönlich heute an deine Herzenstür klopft, dann entscheide dich für den König. Mach sie auf, die Herzenstür. Lad ihm ein, sag, komm, ich weiß, Corona-Zeit, aber du, König, darfst rein. Du darfst jetzt in mein Herzen rein, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und das darfst du erleben, heute, morgen und bis am Ende deines Lebens, weil er es versprochen hat. Ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht allein. Und es ist der Geist Gottes, der in dir lebt und der lässt dich nicht allein. Und es ist auch der heute Morgen in unserer Mitte ist und der wirkt und der redet. Und ich glaube, er hat offene Türen, offene Herzenstüren heute Morgen begegnet. Und er wünscht sich so sehr, auch wieder in dein Leben die Nummer eins zu werden. Ich würde gerne beten für uns. Vater im Himmel, hey, was für ein Privileg ist es. Wie schön ist es zu wissen, dass du, der König hochpersönlich, gekommen ist auf dieser Welt. Und dass du auch anklopfst an unsere Herzenstür heute Morgen. Danke dafür. Danke, dass deine Gnade auch mich erreicht hat. Danke, dass es noch Gnadenzeit ist, dass du heute noch an die Herzenstür unseres Lebens klopfst und sagst, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich sehne mich danach. Danke, Jesus, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke für diesen Gottesdienst, danke für dein Wort und danke, dass wir das auch wissen dürfen, auch heute Morgen. Der König kommt, du kommst und du kommst zu uns ganz persönlich. Jesus, und du weißt gerade, was jeder von uns braucht. Du kennst unsere Herzen, du kennst, was wir gerade mit uns herumtragen. Jesus, und ich bete jetzt einfach, dass du mit Rat kommst, mit Kraft kommst und alle die gerade deinen Frieden brauchen, dass du sie einfach erfüllst mit deinem Frieden, denn niemand kann diesen Frieden geben, den du nur du allein geben kannst. Du bist der Friedefürst, hochpersönlich. Danke, König, danke, Jesus, danke, mein Herr und Heiland, für diesen Tag. Amen. Es gibt so einen älteren Song.